Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Wie immer freue ich mich, dass ihr dabei seid, denn wir haben heute wieder eine, wie ich finde, interessante Folge vorbereitet. Und wenn ich sage wir, dann freue ich mich besonders, dass mein geschätzter Kollege Christian Kunz heute wieder dabei ist. Und bevor wir mit ihm schnacken, wollen wir heute tatsächlich nochmal die Reihe der Begriffe von A bis Z aufnehmen. Und in der ersten Folge hatten wir, wen würde es wundern, Begriffe mit dem Anfangsbuchstaben A. Ja, und heute wollen wir mal über zwei Begriffe sprechen aus unserer Finanzwelt, die mit dem Buchstaben B beginnen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir mal wieder im Duo talken. Und wie geht's dir soweit? Ist alles soweit im grünen Bereich?
Ja, hallo Bernhard. Ja, danke schön. Ich habe es auch schon ein bisschen vermisst mit den Podcast-Aufnahmen. Das macht ja immer sehr, sehr viel Spaß bei dir. Und mir geht's gut und freue mich, dass wir hier heute ein spannendes Thema haben, wo wir vielleicht dann auch mal unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Konzepten hören. Also wie gesagt, wird, glaube ich, ganz kurzweilig und spannend werden heute.
Ja, glaube ich auch. Also wir haben im Vorfeld natürlich überlegt, welche Begriffe könnten interessant sein, die sich sowohl mit dem Thema Finanzwelt, aber auch speziell mit unserer Welt der Investmentfonds befassen. Und da sind wir recht spontan auf zwei Begriffe gekommen, die auch so ein Stück weit miteinander zu tun haben, die ja vielleicht sogar im Gegensatz zueinander stehen. Nämlich das eine sind sogenannte Blindpool-Konzepte. Und der zweite Begriff, der dann dazu passt und den wir dann später uns anschauen, sind sogenannte Bestandsfonds. Also im ersten Fall haben wir einen Blindpool, also ja, einen blinden Pool, da müssen wir jetzt erstmal drauf eingehen, was genau bedeutet das, um dann mal zu fragen oder auch zu diskutieren, hat das denn jetzt Vor- oder Nachteile, wenn ich bei einem Blindpool eben kein konkretes Investmentkonzept am Anfang habe oder Projekt habe. Aber fangen wir mal mit dir an, Chris. Du hast ja auch extrem viel Erfahrung mit. Wie siehst du Blindpool oder wie würdest du erstmal Blindpool definieren?
Also Blindpool ist tatsächlich gar nicht so einfach in der Definition, wie man sich das vorstellt, weil auch ein Blindpool kann ganz unterschiedlich konzeptioniert sein. Also bei uns Active Property 4 zum Beispiel ist ein gutes Beispiel hier an der Stelle für einen Blindpool. Wir haben natürlich Anlagekriterien im Vorfeld definiert. Das heißt, wir haben ganz klare Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen dürfen. In unserem Fall ist das geografisch. Wir investieren ausschließlich im Südosten der USA. Bei uns ist es so, dass wir einen Multi-Asset-Ansatz verfolgen. Das heißt, wir mehrere Projekte im Fonds geplant haben mit verschiedenen Assetklassen. Das heißt, wir haben Büro drin, Self-Storages können wir investieren, Multifamily und dergleichen. Aber wir haben zum Anfang zur Emission kein konkretes Projekt im Fonds gehabt. Das heißt, wir wissen schon, wo die Reise hingeht, auch prozentual, wie gewichtet der Fonds später dann investiert sein wird. Aber die konkreten Projekte sind noch nicht bekannt. Also das ist jetzt unser Blindpool-Konzept, wie wir es haben. Viele denken ja, Blindpool, ich weiß gar nicht, was passiert. Ich überweise Geld und dann machen die irgendwas damit. Also das haben wir hier nicht. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Verfechter und Freund von Blindpools, weil uns als Emittent das, da kommen wir vielleicht gleich auch mal ein bisschen detaillierter drauf, aber sehr, sehr viel Handlungsspielraum mitgibt. Wogleich natürlich vertrieblich gesehen Blindpool auch herausfordernder ist, weil es ist natürlich im Vertrieb einfacher, einem Kunden wie bei einem Bestandsfonds konkrete Projekte vorzustellen, als jetzt sagen, okay, wir haben hier eine Strategie, die wir anbieten möchten.
Aber lass da nochmal drauf zurückkommen, weil Blindpool, und da war es am Anfang, glaube ich, auch schon drin erklärt, bedeutet also, wir haben noch kein konkretes Objekt. Also in unserem Fall sprechen wir von Immobilienprojekten, von Immobilienfonds. Das wäre jetzt mal unabhängig davon, ob wir in den USA oder in anderen Ländern tätig werden. In unserem Fall ist es ja die USA, also amerikanische Immobilienprojekte. Und du hast schon zu Recht gesagt, es gibt ganz klare Investitionskriterien. Also was dürfen wir kaufen mit dem Kapital des Fonds, damit man halt so ein bisschen wie so ein Trichter halt sieht, dass man tatsächlich diesen Auswahlprozess vorgibt, um zu sagen, du kannst nicht hier irgendwas kaufen. Hauptsache, es ist eine Immobilie und in den USA. Aber es ist blind, also sprich, es ist noch nicht vorhanden. Ich sehe es übrigens ähnlich so, ich halte es auch für einen großen Vorteil. In unserer Branche wurde es allerdings oft auch als großen Nachteil diskutiert, weil man ja nicht wüsste, was man kauft. Und da muss man ganz klar sagen, da muss man dann unterscheiden, habe ich diese Kriterien, diese sehr eng gefassten Kriterien. In unserem Fall zum Beispiel haben wir sogar genaue Vorgaben, wie viel Prozent des Kapitals zum Beispiel in Gewerbeobjekten investiert sein müssen, wie viel des Kapitals in Apartmentanlagen, also in Wohnimmobilien. Wenn ich das nicht habe und einfach nur sage, USA, noch nicht mal geografisch einschränke, dann wird so ein Blindpool natürlich schon ein bisschen riskanter. Dann weiß ich als Anleger natürlich nicht wirklich, was hinterher drin steckt. Und in unserem Fall kann man schon sagen, dass es halt sehr starke Kriterien gibt. Du hast gerade gesagt, ja, es ist ein bisschen schwieriger in der Platzierung. Das sehe ich auch so, wobei das immer drauf ankommt. Ja, beim Bestandsfonds, zu dem wir ja gleich nochmal kommen, da habe ich die Argumente, die sind in Stein gemeißelt. Die sind so, wie die sind. Kann ein Vorteil sein. Ja, aber ich sehe es bei uns auch tatsächlich eher vorteilhafter, wenn ich hier so ein bisschen auch während der Platzierungsphase, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir sprechen hier von vielleicht 2 Jahren, wo Kapital eingesammelt wird. In dieser Zeit kann ich halt ganz genau gucken, was für ein Objekt an welchem Standort bietet sich hier idealerweise an. Und dann bin ich halt nicht so eingeschränkt, wie wenn das Objekt von vornherein schon feststeht.
Ja, vielleicht kann ich mal eingrätschen, weil du hast angefangen, wir dürfen. Dann hast du aber noch mal konkretisiert, wir müssen. Und das ist wirklich wichtig.
Ja.
Dürfen ist für uns natürlich sehr schön. Müssen ist aber auch ganz wichtig für die Investitionsebene. Ich würde das vielleicht mal ein bisschen praxisnah versuchen einzuordnen, weswegen ich sage, ein Blindpool hat durchaus auch gewisse Reize und Vorteile. Man muss natürlich im Vorfeld sagen, wenn ich in einen Bestandsfonds investiere, dann investiere ich als Anleger in der Regel in das konkrete, in unserem Fall jetzt zum Beispiel in eine Immobilie. Wenn ich in einen Blindpool investiere, dann investiere ich eher in das Management, in das Know-how und das Vertrauen des Emittenten, entsprechende Marktkenntnisse, Zugänge zu haben. Ein Bestandsfonds kann unheimlich spannend sein, wenn ich ein gutes Objekt habe zu guten Kaufpreisen, einer guten Lage, gute Vermietungssituation, gutes Finanzierungskonzept und dergleichen, ist das sehr, sehr interessant. Ich habe aber nicht die Flexibilität, weil die besten Deals in der Regel in den USA, die sind auch zeitabhängig einzuordnen. So, das heißt, wenn ich vielleicht ein gutes Projekt habe, kann es durchaus sein, dass ich nicht genug Zeit habe, das Kapital einzuwerben, um das auch dann zu closen am Ende, also praktisch den Deal zu schließen. Wenn ich hingegen aber in einem Blindpool-Konzept arbeite und das Kapital habe, bin ich in einer Verhandlung gegen Mitbewerber, die vielleicht auf das gleiche Objekt bieten, absolut im Vorteil, weil ich habe schon die Kapitalstärke, den Deal auch zu closen. Und in unserer jetzt auch schon seit 1988 langjährigen Marktpräsenz in den USA haben wir in vielen, vielen Fällen einen Deal closen können, weil wir zusagen konnten, kurzfristiger abzuschließen, als das unsere Mitbewerber waren, die eventuell einen höheren Betrag geboten haben. Und deswegen ist so ein Blindpool für uns sehr, sehr attraktiv, weil wir sehr aggressiv und sehr, ich sag mal, breitschultrig in eine Verhandlung gehen können und uns dadurch halt auch Deals sichern können, die wir andersrum im Bestand vielleicht allein durch den zeitlichen Faktor der Kapitalbereitstellung so nicht hätten realisieren können.
Ja, absolut. Ein wichtiger Hinweis vor allen Dingen auch, glaube ich, gerade dieses Zeitmanagement, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass es hier halt wirklich dann, wenn ich diese Finanzierung seitens der Platzierung eines Fonds nicht habe und gehe dann den Weg beispielsweise über die Banken, dann kann es wirklich sein, dass so ein Deal nicht mehr zustande kommt, weil es einfach viel zu lange dauert. Und mir fällt gerade noch was anderes ein, weil wenn wir über Blindpool oder Bestandsfonds sprechen, einen Bestandsfonds, da kann ich ja auch immer nur eine Immobilie nehmen, die schon fertig ist. Aber wir haben ja in unseren Konzepten auch sogenannte Projektentwicklungen, also zum Beispiel Self-Storages, die erst entwickelt werden, die also noch gebaut werden, wo wir sicherlich eine Anfangsplanung haben und vielleicht auch den Zugriff auf das Grundstück. Aber das Objekt wird ja erst noch mit dem Kapital der Anleger erstellt, gebaut. Und da haben wir tatsächlich nicht die Möglichkeit, das Fertige zu nehmen, weil das geht nun mal eben nicht bei einer Projektentwicklung. Da haben wir das Grundstück und darauf wird dann eben entsprechend dieses Immobilienprojekt gebaut. Und da ist idealerweise natürlich ein Blindpool sehr viel sinnhafter, weil ich dann halt eben tatsächlich eine Entwicklung überhaupt damit finanzieren kann.
Ja, genau. Das ist ja auch dann tatsächlich sogar so eigentlich best of two worlds. Wenn ich eine konkrete Projektentwicklung habe, weiß ich ja, was das Objekt hat. Das heißt, ich habe eine höhere Transparenz als bei einem kompletten Blindpool, wo ich gar nicht weiß, wo ich hingehe, aber ich habe noch kein Bestandsobjekt praktisch, was ich dann verwalte, was mir halt auch wirtschaftlich dann Erträge generiert. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach schauen muss, dass ein Bestandfonds natürlich den Transparenzvorteil hat. Ich weiß genau, wo ich ran bin. Auch da ist es natürlich wichtig, dass das Management so ein Projekt dann auch handeln kann und bewirtschaften kann. Aber ich habe eine gewisse Grundstabilität und in der Regel habe ich natürlich den Vorteil, und das ist ein großer Unterschied auch zur Projektentwicklung, ich habe einen planbaren Cashflow, weil ich weiß, was ich zahle, ich weiß, was ich für Kosten habe, ich weiß, wie meine aktuelle Vermietungssituation ist, ich weiß, wie die Finanzierungskonditionen, also ich habe alle Zahlen auf dem Tisch und damit kann ich natürlich sehr, sehr konkret planen, was auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Ich sage es bewusst vermittelt, weil nur weil heute ein Objekt gut vermietet ist, muss das nicht in 2 Jahren noch so sein. Das ist absolut eine Bestands- und eine Momentaufnahme, aber ist natürlich was ganz anderes und dadurch glaube ich auch, dass beide Konzepte interessant sind, aber vielleicht auch andere Investoren ansprechen von ihrer Charakteristik, ihres, ich sag mal, ein Bestandsfonds ist oft auch limitiert einfach durch das Renditepotenzial. Weil wir gerade, wo wir dann in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, das Thema Core-Plus-Immobilien, da gibt es andere, ganz andere Möglichkeiten, als das bei klassischen Projektentwicklung zum Beispiel der Fall ist. Also ich denke, beides hat so seine Für und Widers. Aber letztendlich ist es dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Geschmacksfrage, wo man sich besser mitfühlt.
Genau, also wir hatten eben noch mal, bevor die Kamera, beziehungsweise bevor das Mikro angemacht war, so ein kleines Streitgespräch, aber jetzt mal auf ganz normalem Niveau, ohne dass wir uns hier geschlagen haben. Da ging es um den Begriff Semi-Blindpool. Und Chris sagt, nee, das gibt's nicht. Also entweder Blindpool oder nicht. Und ich habe damit eigentlich auch nur gemeint, und das ist vielleicht auch so ein Fazit, man sollte bei einem Blindpool generell darauf achten, dass die Investitionskriterien schon sehr stringent und klar definiert sind. Denn das wäre das, was ich unter einem Semi-Blindpool, unabhängig davon, ob es den Begriff so gibt, bezeichnet würde. Nämlich, wenn es einen Blindpool gibt, der aber eben ganz strenge Kriterien hat, an die wir uns halten müssen, wohlgemerkt nicht dürfen oder wollen, sondern müssen. Weil dann kann ich als Investor genau überlegen, macht es für mich Sinn, ist das für mich plausibel, wenn in der Region die und die Immobilien gekauft werden sollen, angeschafft werden sollen, entwickelt werden sollen, dann kann ich das bewerten, dann ist es ein Stück weit nicht mehr der ganz blinde Pool, wo ich gar nichts weiß, im Gegensatz zu dem Fonds, der sagt, gib mir mal ein bisschen Geld und wir versuchen dann mal irgendwo in den USA irgendwas mit Immobilien zu machen. Das wäre vielleicht eher die negative Form von Blind Pool. Aber wie gesagt, du kannst ja gerne noch mal was zum Semi-Fonds.
Du hast ja alles dazu gesagt, das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, was halt einfach Thema ist, das hast du jetzt gerade auch noch mal bestätigt. Wenn du schon einen Blindpool machst, dann ist es wirklich wichtig, dass das Management erfahren ist, dass du jemand hast, der am Standort entsprechend bei uns USA erfahren ist. Du kannst jetzt nicht mit jemand in Deutschland in einen Blindpool investieren, der dann mit dem Kapital irgendwo in Kanada ein Investment realisiert. Also da muss man schon ein bisschen konkreter hinschauen. Das lässt sich vielleicht bei einer Bestandsimmobilie anders machen. Ich habe hier in Deutschland jemand, der Kapital einwirbt, weil er in Kanada ein Objekt. Aber beim Blindpool, da ist wirklich noch mehr Know-how und dergleichen und damit natürlich auch ein bisschen mehr Potenzial am Ende. Wie gesagt, ich bin Freund von Blindpools, weil uns das auf der Ankaufsseite unheimlich viele Möglichkeiten gibt, gerade in solchen Marktphasen, wie wir sind. Und auch gerade im Active Property, wir sagen immer wieder, dass wir antizyklisch investieren möchten. Und ein Blindpool gibt mir die Möglichkeit. Es gibt ja verschiedenste Themen. Sagen wir mal, Platzierungen laufen nicht wie geplant. Dann muss ich nicht irgendwie schauen, dass mir das Objekt flöten geht. Also ich habe es kann auch innerhalb der Platzierungsphase sich auf einmal ganz positive Sachen auftun, wo ich dann umschwenken kann und innerhalb dieses Blindpools dann vielleicht doch noch eine andere Gelegenheit nutze, was ich gar nicht so hatte. Also ich bin immer ein Freund von dieser Flexibilität. Die kostet oder ist zulasten der Transparenz, der Planbarkeit an der Stelle. Und deswegen wieder, wie gesagt, ich glaube, beide Sachen haben wirklich ihre Daseinsberechtigung und können auch gut nebenher funktionieren. Und
Ja, ich will gerade, haben wir eigentlich schon genug gesagt jetzt fast zum Bestandsfonds. Das ist eigentlich so der zweite Begriff, den wir ja heute besprechen wollten. Aber ihr merkt schon, die beiden Begriffe hängen halt eng miteinander zusammen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt konkret das Gegenteil ist, aber doch schon eine ganz starke Abgrenzung. Also da hat Chris ja eben auch schon gesagt, da geht es halt um ein Objekt, was feststeht, wo ich feste Einnahmen habe, wo ich genau kalkulieren kann, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Ich muss dann natürlich auch in die Zukunft prognostizieren, muss eine Inflation unterstellen, muss zusehen, dass die vorhandenen Mietverträge auch tatsächlich so eingehalten werden. Was ist dann, wenn der Mieter wechselt, wenn ich einen neuen Mieter brauche? Also diese ganzen Dinge haben natürlich dann auch Einfluss auf die Laufzeit, auf das Konzept. Aber der Bestandsfonds hat halt eben vielleicht den Vorteil, dass er besser, transparenter bewertet werden kann. Andererseits hat er natürlich wenig Handlungsspielraum, weil ich eben nur dieses eine Objekt habe und dann mit einem guten Management versuchen muss, während der Laufzeit dieses Objekt eben auch entsprechend profitabel zu halten und dann natürlich auch irgendwann zum Exit hin zu verkaufen.
Ja, genau, weil, wie gesagt, Bestandsfonds häufig Core, Core-Plus-Immobilien als Investment nutzen, was auch sinnvoll ist und richtig ist an der Stelle. Dadurch habe ich aber je stärker die Immobilie schon höher der Vermietungsstand ist, je konkreter alles ist, desto weniger ist auch das Potenzial, was sich dann am Ende heben kann. Und das ist aber auch der Vorteil gleichzeitig eines Bestandsfonds, weil ich weiß halt, ich kann eine Renditeerwartung aussprechen, konkret. Wie gesagt, es kann immer was passieren, Leerstände und dergleichen. Objekte können nicht verkaufbar sein. Und also man darf jetzt nicht denken, nur weil es ein Bestandsfonds ist, dass es keine klassischen Immobilienrisiken mehr gibt. Anschlussvermietung, Neuvermietung, Finanzierung, Management, das sind die gleichen Themen, die wir hier auch haben. Aber zum Start habe ich einfach viel mehr, wo ich mich dran praktisch orientieren kann. Was halt, wieder gesagt, gerade für Anleger, die eher, ich will jetzt nicht sagen skeptisch, aber doch eher ein bisschen zurückhaltender sind oder unsicherer sind oder mehr Risiken sehen als Chancen, da ist so ein Bestandsfonds natürlich das deutlich entspanntere Vehikel, weil, ich sag mal, so in den Blindpool muss man halt auch dafür dann, ich sag mal, die entsprechenden Eigenschaften mitbringen und das mitzunehmen. Dafür aber, wie gesagt, im Blindpool das Potenzial in der Regel höher.
Sehr schön, mein Lieber. Ich denke, damit sind eigentlich schon die wichtigsten Sachen genannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So eine ganz kurze, knappe Folge mal zu diesem Thema Blindpool respektive Bestandsfonds. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und werden dann eben daran anknüpfen. Chris hat schon gesagt, wir werden dann mal in der nächsten Folge mit dem Buchstaben C mal auf verschiedene Immobilientypen zu sprechen kommen, nämlich eben das, was wir gehört haben. Core-Immobilie, Core-Plus, was ist das eigentlich? Und noch zwei, drei andere Begriffe. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Denkt bitte wie immer dran, den Podcast gerne zu bewerten beziehungsweise auch zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wie ihr wisst, verpasst ihr dann keine Folge mehr und wir kriegen ein Stückchen weit auch das Gefühl für die Reichweite. Also ihr würdet uns damit einen großen Gefallen tun. Ansonsten wünsche ich weiterhin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.